Rohstoffe sind knapp, vor allem die, die wir für die Energiewende benötigen. Stehen wir vor einem neuen Superzyklus bei Rohstoffen? Wie geht es mit Gold und Silber weiter? Darüber hat mein Finanzfreund Markus mit dem Rohstoffexperten Jochen Steiger gesprochen. Viel Spaß!
Ich begrüße ganz herzlich Jochen Steiger, Gründer und CEO der Swiss Resource Capital AG aus der Schweiz im Appenzell. Ja, Jochen, erklär mal kurz, was ihr macht. Ihr seid eine Kommunikationsagentur, aber wir sind hier nicht, um Einzelwerte zu pushen, sondern was ist euer Job eigentlich?
Ja, Markus, wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Und ja, unser Job ist relativ einfach erklärt. Wir sind die einzigste Kommunikationsagentur, wichtig für börsennotierte Bergbauunternehmen. Und wir sitzen in der Schweiz, wie du schon richtig gesagt hast, im schönen Heeresau in Appenzell-Ausserrhoden. Und unsere Tätigkeit oder Aufgabe ist es, wir betreuen rund 45 Unternehmen aus USA, Kanada, natürlich auch Australien, Afrika, im Bergbausektor, sprich Gold, Silber, Kupfer, Zink, Nickel, Blei, Uran etc., also eigentlich alles dabei außer Öl und Gas, das haben wir nicht, und machen für diese Unternehmen die Kommunikation hauptsächlich mit dem Fokus auf den deutschsprachigen Raum, machen für die Unternehmen ja die Investorenbetreuung, also wirklich Investor Relations, natürlich auch Marketing ist klar, weil wenn eine Unternehmung, die gut ist, nicht bekannt ist, dann bringt es nicht arg viel, und man sieht es auch im Hintergrund schon, uns gehört auch Commodity TV und Rohstoff TV, wo wir eigentlich so mit die ersten waren, die das ins Leben gerufen haben, wirklich schön, ja, bewegte Bilder und Interviews mit CEOs aus dem Bergbausektor. Und ganz wichtig, uns geht es nicht darum, hier irgendwelche Aktien nach oben zu performen. Natürlich, langfristig soll es so sein, aber Investorengewinnung, Investorenbetreuung und das im guten altmodischen Marketingweg.
Kurz gesagt, du hast echt den Überblick über den gesamten Rohstoffmarkt. Das ist genau der Grund, warum wir dich heute eingeladen haben. Weil hier haben wir mal einen Experten, der quasi nicht nur einzelne Sektoren betrachtet. Ihr habt einfach durch euer Portfolio ja quasi alles im Blick. Ja. Und das Thema Rohstoffe ist ja, es ist ja plötzlich wieder ganz groß. Also Rohstoffe waren immer schon wichtig, sie waren auch immer schon knapp. Aber man hat das Gefühl, das kriegt jetzt eine neue Flughöhe. Da gibt es Autobauer, die kaufen plötzlich Minen. Da gibt es unseren Bundeskanzler, der reist durch die Welt, um irgendwie Lithium in Südamerika aufzutreiben, oder jetzt auf der Hannover Messe will er jetzt mit Indonesien verhandeln über Rohstoffe. Was ist da los? Warum ist das Thema plötzlich so hoch?
Ja, das Thema ist eigentlich schon lange ziemlich heiß, wurde aber sträflichst ignoriert. Ich muss vielleicht ein ganz klein bisschen weiter zurückgehen. Die letzte Finanzkrise 2006, 7, 8, von mir ist auch nur 2009, hat eigentlich dermaßen den Markt durchgeschüttelt. Die meisten haben das überhaupt nicht mitgekriegt oder auch nicht kapiert. Die großen Firmen haben ihre Explorationsbudgets knallhart zusammengestrichen, um Kosten zu sparen. Die Branche war natürlich schon dafür bekannt, vor 15 Jahren, man hat eher weniger auf die Kosten geschaut, man hat es einfach mal ein bisschen laufen lassen, und durch die Finanzkrise hat sich das alles wahnsinnig geändert. Und ich habe vor ein paar Jahren schon gesagt, Leute, das, was da eingespart wurde, fällt uns jetzt irgendwann auf die Füße, weil wer nicht exploriert, wer nicht sucht, der findet auch nicht. Und auf der anderen Seite haben wir die letzten 7, 8, 9 Jahre wirklich ganz neue Trends gesetzt in erneuerbare Energien, Elektromobilität, Solarbranche, um mal nur ein paar zu nennen, die jetzt auf einmal wirklich Rohstoffe brauchen, das Klimathema, ja, CO2-Reduktion und so weiter. Und die ganzen neuen Technologien und das die ganze Klimarettung von mir aus, die wird ohne genau diese Rohstoffe eben gar nichts werden, weil genau die braucht man da dafür. Eine Solarzelle funktioniert ohne Silber halt einfach nicht. Ich kann keinen Strom transportieren, wenn ich kein Stromkabel habe, Kupfer. Ja, und wir brauchen das in einem Ausmaß, speziell durch die Elektromobilität, aber auch die Gesamtelektrifizierung unseres Lebens. Ich habe mir neulich mal den Spaß gemacht und habe dann mal in meinen Geräteschuppen in meinem Wochenendhaus reingeschaut und war eigentlich erschrocken, ja, ob das der Rasenmäher elektrisch, ja, mit Batterie wohlgemerkt dann, der Trimmer ist elektrisch und alles, was ich irgendwie in die Hand genommen habe, hat einen Akku. Elektrofahrrad. Mhm. Ist ein Akku drin, brauchen wir Lithium. Ja, da können wir also machen, was wir wollen. Und deswegen ist das Thema jetzt so abartig hochgekocht, weil auf einmal wird der Industrie bewusst, speziell der deutschen Industrie, dieses Thema wirklich sträflichst vernachlässigt hat. Oh, ohne die Produkte, also ohne die Rohstoffe, ja, sowas, ich kann ja mein Produkt gar nicht herstellen. Und jetzt haben sie es geschnallt. Und die Politik hat es auch ignoriert. Ja, jetzt müssen wir ran.
Ja, wir werden in den nächsten wahrscheinlich 30 Minuten darüber reden, wo überhaupt diese Rohstoffe noch zu finden sind und wer die hat. Also ein Land, was man immer wieder hört, ist ja China. China ist bei Rohstoffen der große Elefant im Raum. Da müssen wir immer noch einkaufen, wollen es vielleicht nicht so gerne. Mit den anderen Ländern ist es ja auch nicht so einfach, ne? Die Rohstoffe sind ja oft auch in Ländern, mit denen man sonst nicht so oft zusammenarbeitet.
Ja, also China ist definitiv ein Riesenproblem in dem Sinne, dass man zum Beispiel die seltenen Erdmetalle, die man für die Magneten braucht, ganz, ganz dringend, werden dominiert von China irgendwo zwischen 80% und 83% des Weltmarktanteils. China ist auch einer der größten Lithiumproduzenten. Die haben natürlich auch die größten und meisten Batteriefabriken. Das heißt, das Lithium geht gar nicht mehr auf den Weltmarkt. Die verbrauchen das alles selber. Uran ist ein Thema für die ganzen Kernkraftwerke. Ja, China plant insgesamt 150 Kernkraftwerke. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Inklusive Small Modular Reactors, also sprich kleinere Kraftwerke, wo jetzt zum Beispiel nur eine Stadt mit 1-2 Millionen versorgt. Ja, als Beispiel, oder auch noch kleiner von mir aus, 50 bis 100 bis 200.000 Einwohner. Kupfer ist ein Riesenthema in China, aber die importieren natürlich auch viel. Auf der anderen Seite haben wir das Problem mit Ländern wie Bolivien, Venezuela, aber auch Chile und Peru nicht einfach dort zu Geschäften mittlerweile, weil zum einen habe ich teilweise sehr tiefe Rechtssicherheit, die funktioniert wirklich nett. Und auf der anderen Seite habe ich in vielen Ländern einen abartigen Linksruck, der mittlerweile das Geschäften wahnsinnig erschwert, weil Genehmigungen werden nicht mehr erteilt. Man hat das Problem, dass man einfach viel zu lange braucht, um überhaupt eine Mine zu bauen. Von der Exploration und der Entwicklung will ich schon gar nicht mehr reden. Da gehen ja mal schnell 15 Jahre ins Land. Und die Zeit haben wir nicht mehr. Das ist übrigens auch noch was. Wir schauen wirklich auch vor Ort die Unternehmen an. Ja, also mein Team war jetzt gerade in Nicaragua und hat Caliber Mining gefilmt und angeschaut und sich auch, wie heißt es so schön, von der Qualität überzeugt und auch mit den Umweltstandards, wie werden die Leute behandelt und. Das ist für uns extrem wichtig. Ja, also diese ESG-Kriterien. Mir kommt keine Firma rein, wo ich nicht weiß, wer was wo wie dahinter steht. Mach ich nicht. Vergiss es, da ist nur Theater und Ärger. Und vor allem, du kriegst kein Projekt mehr entwickelt auf der Welt. Ja, das ist so. Wenn du nicht die Kommune, die indigenen Völker abholst, wenn du die nicht beteiligst, vergiss es. Bist raus, komplett.
Ja, wobei ja eben Rohstoffförderung, das ist ja mitunter auch ein dreckiges Geschäft. Ja?
Also. Es ist ein dreckiges Geschäft, wenn man es nicht richtig macht. Und da gibt es natürlich viele Privatunternehmen, Kongo, ist wieder das leider Gottes das Beispiel. Du kannst auch von mir aus in den Sudan gehen, Angola, wo die Chinesen ganz brutal sind. Die scheißen sich gar nichts, was Umweltstandards anbelangt. Das ist denen vollkommen egal. Ja? Es gibt Regionen in China im seltenen Erdmetallabbau, die sind so groß wie Baden-Württemberg, die kannst du nicht mehr betreten. Die sind verseucht auf die nächsten 20 Jahre. Die Böden sind komplett vergiftet. Ja, du kannst nach Asien gehen, nach Indonesien, egal wo du unterwegs bist. Die schmeißen alles in die Flüsse rein. Das ist denen egal, das läuft in die Weltmeere. Und da müssen wir wirklich auch ansetzen für die Zukunft. Ja. Es ist ja schön, wenn Leute sich hier auf dem Boden kleben. Ich verstehe das ja auch. Nur bitte klebt euch doch in Peking, Washington und von mir aus auch in Mumbai hin. Weil dort geschehen die Umweltsünden, nicht hier. Definitiv nein. Was natürlich hingegen super ist, Länder wie Australien, Kanada, USA. Und man sieht es, die USA fahren ihren Bergbausektor wirklich richtig an. Die geben Vollgas, so wie sie es damals beim Öl gemacht haben. Erst haben sie das Öl zurückgehalten, dann haben sie gefrackt, dann haben sie ihre Ölindustrie entwickelt. Heute sind sie Exporteur von Öl. Das konnten wir uns vor 20 Jahren noch gar nicht vorstellen. Und jetzt machen sie das Gleiche im Uran, im Lithium auch, im Kupfer. Und geben wieder Vollgas. Und deswegen sind die Amerikaner uns immer einen Schritt voraus.
Ja? Werden die uns denn was davon abgeben? Also ich meine, da gibt es ja auch mittlerweile Aktivitäten, dass Dinge nur noch in den USA gebaut werden sollen. Oder die Kanadier und die Amerikaner da sehr viel zusammen machen. Ist dann überhaupt noch was übrig für uns von den Rohstoffen?
Also das ist eine ganz tolle Frage. Die habe ich jetzt noch nie gestellt bekommen. Und ist auch wahnsinnig schwer zu beantworten, ehrlich gesagt. Wichtig ist, Der Rohstoffmarkt ist ein bisher noch funktionierender Weltmarkt, der über große Handelshäuser geht, über die COMEX, über die Shanghai Exchange, über die Live in London zum Beispiel, über Futures-Märkte, Futures-Kontrakte mit, also wirkliche Verpflichtungsgeschäfte mit Lieferanspruch. Und da ist es natürlich so, wenn die Preise entsprechend steigen, dann wird das auch an den Weltmärkten angeboten. Aber es ist ich sag mal so, wo deine Frage in die Richtung hingeht, es ist vollkommen richtig, die werden zuerst ihre Heimatmärkte bedienen. Knallhart. Mhm. Das ist einfach so. Ja, weil die sagen, Amerika first, Kanada first, China first und nach uns erst einmal die Sintflut, weil wir sind so groß. Was will denn da die kleine EU?
Wir werden gleich noch ganz viele Preisstarts sehen und uns nämlich auch darüber unterhalten, warum Preise sich im Moment so bewegen, wie sie sich bewegen. Mhm. Ich würde erstmal mit einem Rohstoff anfangen, also einem Edelmetall, das nun wirklich jeder kennt, mit Gold. Da sind wir noch nicht in der Industrie, aber du hast uns da den Chart mitgebracht und vielleicht kannst du uns mal erklären, was du uns da eingezeichnet hast. Das ist der Goldchart. genau. Heute, wir haben gerade geschaut, ne? Also während wir diese Sendung aufzeichnen, wir sind jetzt so bei 1996,
ja.
Also roundabout 2000. Unter den zwei. Mhm. Aber du hast hier schon ein Kursziel drin und so, wo kommt das denn her?
Genau, also erst einmal, das ist ein Point-and-Figure-Chart. Ich mache das seit rund 39 Jahren und bin noch einer der wenigen, die das tatsächlich so machen und zeichnen. Habe da auch ein bisschen meine eigenen Methoden jetzt entwickelt. Ist also nicht Schiffe versenken, ganz wichtig. Die Balken mit den Kreuzen zeigen die Trends nach oben. Die Kreise sind dann die Umkehrformation, sprich und dann eben auch den Trend nach unten. Wichtig ist, wir haben eine variable Zeitachse und wir haben hier, keine Tagesbasis oder Wochenbasis, sondern wir müssen nach festen Werten agieren, wann eine Trendumkehr stattfindet, nach oben oder nach unten. Das Schöne bei Point-and-Figure-Charts ist, man kann tatsächlich Kursziele berechnen. Und wie man sieht, ich habe hier das, also mein erstes Ziel war 1960, 1980, das ist rausgenommen worden, deswegen habe ich es auch nicht mehr drin. Das nächste Kursfristziel wäre die 2130 aus dieser Formation in Orange eingezeichnet. Meines Erachtens absolut jetzt die nächsten Monate erreichbar, auch wenn es zurzeit wieder nicht aussieht, dass wir eher schon wieder nach unten gegangen sind. Aber das ist immer so, bevor der Markt richtig abgeht, muss er noch mal ein bisschen aushauchen und das tut er jetzt gerade. Was aber viel interessanter ist, und da ist jetzt, glaube ich, dein Logo ein bisschen drüber, die 2490, ich habe auch noch ein Kursziel mit 2530 berechnet, das sehe ich eigentlich für die nächsten 12 Monate. Ja, das kann auch schon bis Weihnachten eintreffen. Das ist ein bisschen die Problematik dran, dass man die Zeit etwas schwer eingrenzen kann. Aber ich glaube, Gold ist ready for take-off. Ich glaube, Gold wird laufen, auch aus dem Grund, dass die Notenbanken kaufen auf einem noch nie dagewesenen Niveau. Ja, wir haben die ersten Monate dieses Jahr wieder Notenbankkäufe gesehen, die es so noch gar nie gab. Das ist der stärkste Jahresstart seit 2010. Und wenn die Notenbank Gold kauft, dann stimmt mich das eigentlich immer sehr positiv, weil die Notenbanken wissen im Allgemeinfall, was sie tun an den Märkten, außer bei der Zinspolitik, da können wir später drüber reden. Aber gerade beim Gold sieht man auch, die Notenbanken weltweit haben ihre Reservebestände die letzten 15 Jahre massivst aufgestockt, also seit der letzten Finanzkrise. Und deswegen bin ich da auch so sehr zuversichtlich, weil wir haben keine nennenswerte Produktionssteigerung im Gold auf die nächsten Jahre. Also Goldman Sachs prognostiziert sogar einen Rückgang von bis zu 15-20% bis 2026, glaube ich. Also das könnte sehr interessant werden.
Okay. Da wir diese Charts gleich doch bei anderen auch sehen, vielleicht erklären wir doch noch mal kurz. Also wir befinden uns jetzt zeitlich wo?
Also das zeitlich ist schon sind wir ganz rechts außen, wo der rote kleine Kreis ist. Ich habe jetzt das von heute nicht mehr einzeichnen können, weil man muss den Cut machen für die Sendung. Da wären wir uns also bei 1990. Ja, das wäre jetzt eigentlich, ja, ist kein Verkaufssignal. Verkaufssignal wäre, wenn der Preis unter 1920 fallen würde. Sehe ich aber ganz ehrlich gesagt nicht mehr, weil wir sind in einem wunderschönen steigenden Aufwärtstrend, der natürlich Korrekturen hat. Das Gold wird immer volatiler, umso höher es steigt.
Definitiv. Und das Ziel ergibt sich dann aus was?
Das Ziel ergibt sich aus der Formation. Du nimmst die grüne Formation, ja, wo wir unten gerechnet, wo wir unten eingezeichnet haben. Ich kann es, sieht man meinen Cursor?
Nee, sieht man leider nicht.
Aber also man nimmt links die grüne Startmarke, geht nach rechts rüber und zählt dann die gesamten Säulen, multipliziert die mal 3. Und so komme ich auf mein Ziel.
Okay, okay, gut. Nur, dass wir es einmal quasi...
Ja, genau. Ist ein bisschen komplizierter, als es so einfach aussieht.
Naja, aber die Zahlen, die rauskommen, sind schon mal sehr beeindruckend.
Ja, ja, die sind sehr schick.
So, und dann ist es ja so, also, ja, wir werden gleich nochmal das Thema auch mit, ja, oder können wir hier eigentlich auch machen. Also der Goldpreis steigt, die Goldminenaktien, das ist immer die Frage, kaufe ich das Gold oder kaufe ich die Goldmine?
Ja.
Die haben sich nicht ganz so schnell bewegt wie das Gold, zumindest nicht alle. Also wie hängt das denn zusammen?
Ja, also zunächst mal muss man unterscheiden. Gold wäre jetzt quasi der reine Rohstoff. Ich persönlich bin ein Fan davon, das auch physisch zu besitzen, da ich nicht weiß, was auf mich zukommt in dieser verrückten Welt. Deswegen sage ich eigentlich immer für mich irgendwo 5-10% physisches Gold und Silber kann man durchaus in seinem Portfolio haben. Da macht man nichts falsch. Wollen wir hoffen, dass wir es nicht brauchen, weil sonst müssen wir vielleicht bewaffnet zum Einkaufen gehen, aber man kann es ja dann auch immer noch vererben zur Not. Das war das eine. Ist für mich eine Versicherungspolice, hat mit Investment nichts zu tun. Das ist genauso, wie ich jetzt mein Haus auch gegen Feuersturm, Hagel versichern tue. Ja, ich hoffe, dass ich es nie brauche, aber wenn es dumm läuft, dann wird der Schaden gedeckt. Das ist mal das eine. Das andere ist die Goldminenaktien. Und da würde ich halt jetzt gerade auch dem vielleicht unerfahrenen Investor eher empfehlen, Leute, setzt auf die großen Titel, setzt auf Produzenten. Definitiv, das darf auch mal ein Produzent aus der zweiten Reihe sein, weil die sind im Normalfall fast alle mehr oder weniger Eigenkapital finanziert oder haben massiv tiefe Schulden. Aber auch Dividendenzahler sind ja ein Traum. Warum soll ich denn nicht mit einer Goldmine auch Dividenden einnehmen und daran dann letztendlich partizipieren? Um jetzt was zu sagen, ich weiß, deine Zuschauer möchten vielleicht auch ein paar Ideen haben, aber der Klassiker, Newmont, Barrick, Agnico Eagle. Ich habe letzte Woche den Chef von Agnico Eagle auf dem Podiumsdiskussion gehabt. Allein nur wegen dem Mann würde ich jetzt Agnico-Aktien kaufen. Der hat mich einfach überzeugt. Das ist toll. Das ist ein tolles Management. Das ist eine 25 Milliarden Dollar Firma. Also da wirst du im Normalfall relativ wenig falsch machen damit. Aber auch aus der zweiten Reihe raus, es gibt tolle Produzenten, die jetzt auch bei uns zum Beispiel Kunde sind, Oceana Gold, Caledonia Mining, Carora Resources, Caliber Mining. Es gibt genug tolle Firmen, wirklich, die in einem Bereich liegen zwischen 150.000 und 500.000 Unzen Jahresproduktion. Ist klasse. Ja, das sind Firmen, die natürlich einen irren Hebel auf den zukünftig steigenden Goldpreis haben. Warum sind die Firmen noch nicht richtig gelaufen? Ich glaube, der Markt hat es noch gar nicht realisiert. Wir sind heute auf diesem 2.000-Dollar-Niveau und die Aktien notieren, viele Aktien notieren wirklich auf einem Bereich, als ob Gold bei 1.200, 1.300 wäre. Der Markt hat es einfach noch gar nicht geschnallt, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob das für dich okay ist, aber jetzt nehme ich ein Beispiel wie eine Caledonia Mining. Das ist der größte Goldproduzent in Zimbabwe. Die produzieren zu rund 878 Dollar AISC, All-In Sustaining Kosten, des Gold. Und das Gold ist bei 2000. Aktie ist angesprungen, aber immer noch weit von den All-Time-Highs entfernt. Die zahlen quartalsweise Dividende. Kannst du dir so 4,5-5% ziehen im Jahr. Also das sind für mich Sachen, wo ich sage, hallo, was versteht der Markt da nicht? Wo liegt das Problem? Aber das ist genau unsere Aufgabe, auch sowas dann den Leuten klarzumachen.
Das ist vielleicht auch der Moment, um mal zu sagen, also wir geben euch ja hier Ideen, wir machen hier keine Anlageberatung. Nein. Und Rohstoffe ist schon auch ein heißes Pflaster, ne?
Absolut.
Ja, also von wegen, ich habe die eine Rohstoffaktie, mit der werde ich reich, das ist schon oft schiefgegangen.
Nein, das funktioniert wirklich definitiv nicht. Und wenn ich dann auch immer die Sachen lese, ja, ihr nächster 1000-Prozenter und, ist ein bisschen kritisch, würde ich behaupten. Ja, also wirklich ganz wichtig, ich sage immer, Bergbau ist Abenteuer. Als allererstes, es ist hochspekulativ, man weiß nie, was einen erwartet. Ja, das ist so ein bisschen wie Sendung mit der Maus. Und es ist wirklich... außer ich würde mich jetzt nur auf die ganz Großen beschränken. Ja, auch eine BHP Billiton, eine Rio Tinto als Beispiel, Dividendentitel. Ja, von mir aus eine Shell, eine BP Total, da werde ich nie was falsch machen. Aber sobald ich mich tiefer wage und in die Gefilde reinwage, Firmen, die zwischen 200 Millionen und 2 Milliarden groß sind von mir aus, ja, da kann immer irgendwas sein. Deswegen, man muss seine Hausaufgaben machen und ganz wichtig, nicht alle Eier in einen Korb, bitte immer ein Portfolio anlegen und das auch streuen. Ganz, ganz wichtig, weil es ist spekulativ, definitiv. Das ist kein Sparbuch. Ja, und wenn man Kursschwankungen nicht aushält, Finger davon lassen, bitte. Ganz einfach. Ja, dann kauft eine Allianz, eine Münchner Rück von mir aus, eine BASF oder sowas in der Richtung. Da weiß man, was man hat, wie es so schön heißt, ja, wie bei Henkel in der Werbung.
Aber wir haben ja noch ein paar Ideen dabei und von dem einen Edelmetall mal zum anderen. Wir haben ja neben Gold auch Silber.
Ja. Ja.
Und bei Silber, das ist jetzt eben, Silber ist ja nicht nur ein Anlageobjekt wie Gold, sondern Silber ist auch gleichzeitig ein Industriemetall. Also da spielen hier zwei verschiedene Sachen rein. Jetzt gucken wir gerade erstmal auf den Silberpreis und dann reden wir über die Mechanismen dahinter. Ja. Der hat sich jetzt so, da gab es mal einen riesen Sprung mal zwischendurch, ja, aber eigentlich noch nicht so stark bewegt.
Ja, also Silber ist wirklich ein lustiges Metall, ist ungefähr ein Zehntel des Volumens des Goldmarktes, also ein extrem kleiner Markt. Ja. Wir reden hier von einem Markt, wenn man jetzt die neuesten Produktionsannahmen für dieses Jahr nimmt, zwischen irgendwo 1,2. Es gibt auch Auguren, die sagen schon 1,4 Milliarden Unzen. Multipliziert es mit dem heutigen Kurs, dann reden wir über einen Markt, der irgendwo zwischen 32 und 34 Milliarden Dollar groß ist. Das ist ja ein Witz. Ja, das macht ein Hedgefonds alleine zur Not. Das ist einmal das eine. Das andere ist, ich glaube, viele, Händler in diesem Markt, ich muss ein bisschen vorsichtig ausdrücken, haben einfach noch gar nicht kapiert, dass sie ihre Manipulationen im Papiermarkt, das ist alles schön und gut und man kann das alles hin und her schieben, wie man will. Nur jetzt brauchen wir das selber. Und das ist ein ganz neuer Umstand.
Das muss ich jetzt nochmal erklären mit den Manipulationen im Papiermarkt. Experten werden das Thema kennen. Was ist da los? Also ich kann Silber in echt kaufen und ich habe große Rohstoffbörsen.
Genau, also die Comex zum Beispiel ist so das Parade, die Paradebörse da dafür. Mir erschließt sich einfach nicht, wie man auf einen Schlag zum Beispiel innerhalb von ein paar Minuten so viele Kontrakte auf den Markt wirft, dass der Silberpreis um 50 Cent oder um 80 Cent zum Beispiel fällt. Oder innerhalb von 2-3 Tagen dann um 2-3 Dollar. Das haben wir ja alles gehabt. Ja, ist ja nichts Neues. Man sieht es zum Beispiel im Jahr 2022. April, Mai bis Juli ist der Silberpreis von 26 Dollar runter auf 18,50. Ja, hat sich denn da irgendwas geändert an der Nachfrage? Nein, im Gegenteil, die steigt immer weiter. Was wir aber sagen müssen ist, der Markt ist im Defizit und jetzt schon das dritte Jahr. Und das sind immer Dinge, die dann auf einmal über Nacht hereinbrechen über die ganzen Leute. Weil die Zocker und die Trader, die machen ja immer nur ihre Papiergeschäfte und stellen das dann gegeneinander glatt. Wenn aber der Erste kommt und sagt, halt mal, Moment, ich will jetzt meinen Futures-Kontrakt ausgeliefert haben, dann kriegt es eine neue Dimension und wie du vorhin so schön gesagt hast, eine ganz neue Flughöhe. Und deswegen komme ich auch auf diese Kursziele. Aber ganz, ganz wichtig, Silber muss über die 32 Dollar drüber. Erst dann ist der Ausbruch geschafft. Vorher sind wir nach wie vor in dieser Seitwärtsrange zwischen 17,50 Dollar und 30 Dollar. Vorher ist nichts passiert, aber dann geht's schnell. Dann ist die 39 zügig dran. Ein zweites Ziel wäre 45 und vor allen Dingen das längerfristige Ziel wäre 65 Dollar, was ich eben auch sehe, wir haben da glaube ich nachher noch einen Chart dazu, dem Defizit geschuldet ist, definitiv.
Ja,
weil, wie gesagt, was ganz wichtig ist, was man verstehen muss, die Elektromobilität wird uns den Silbermarkt leersaugen. Die nächsten Jahre. Mein leider Gottes verstorbener Freund Bradford Cook, der war der Präsident des Silver Institutes letztes Jahr, also World Global Silver Institute. Und ich habe ihn letztes Jahr mal gefragt in einem Interview, wie seht ihr die Nachfrageentwicklung durch die Elektromobilität? Da sagt er zu mir, wir gehen davon aus, zwischen 90 und 95 Millionen Unzen Silber ab 2025 pro Jahr. Ganz ehrlich, ich habe ihn dann gefragt, sage ich, ja, wo kommt das her? Da sagt er, wir haben keine Ahnung. Es gibt keine Großminen, außer eine Mac Silver ist die einzigste, wo es wirklich in Produktion geht. Und vielleicht bei, ja, sag ich mal, First Majestic hat jetzt Jared Canyon wieder rausnehmen müssen aus der Produktion. Aber da ist keine Luft drin. Es gibt keine Großminenentwicklungen. Die nächste, wo vielleicht kommt, ist Discovery Silver 2027, 2028.
Also Silber ist ja ein wichtiger Bestandteil der Energiewende. Ne? Solarzellen brauchen Silber.
Ja.
Alles, was auch auf Platinen ist natürlich schon immer Silber drauf gewesen. Alles, was elektronische Steuerung im Hintergrund ist, die Elektroautos selber.
Ja.
Weil du den anderen Chart ansprachst, also noch einmal kurz gesagt, also es wird halt eben über dieses diese verbrieften Rechte über die Futures wird halt viel mehr Silber gehandelt, als wirklich da ist.
Viel mehr.
Ja, ja. Das ist immer die Grundannahme und deshalb gibt es ein Problem, wenn dann mal alle sagen würden, nur, ich möchte das aber haben, möchte nicht ausgezahlt werden. Ja. Ja. So, und hier ist der Chart mit der Nachfrage.
Genau, also das habe ich heute Morgen noch gefunden auf einer Webseite, deswegen war das alles recht kurzfristig, aber das ist ja unfassbar, diese Entwicklung. Man sieht eigentlich schön, Corona 2020 hat es ein bisschen nach unten gedrückt, aber jetzt im Nachgang sieht die Delle eigentlich gar nicht mehr so schlimm aus. 2021 sind wir schon wieder über die Milliarde Unzen Silber drüber. 2022 sind wir jetzt hier irgendwo Richtung 1,2 Milliarden Unzen und ich hatte dann den Kies Neumeier gefragt letzte Woche im Interview von First Majestic Silver, das ist einer der Top-Primärsilberproduzenten auf der Welt, habe ich ihn gefragt, was er für dieses Jahr erwartet. Da sagt er zu mir 1,4 Milliarden Unzen Silber. Und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, weil das dürfte ein Defizit ergeben von irgendwo gegen 200, 250 Millionen Unzen Silber dieses Jahr. Er sagte sogar, er geht von einem Defizit von 400 Millionen Unzen aus. Das Jahr ist noch ein bisschen früh, aber allein die schiere Größe der Zahlen illustriert eigentlich, wo die Reise hingeht. Wir sind short im Silber. Wir haben ein echtes Versorgungsproblem mittlerweile und es wurde brutalst ignoriert und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass chinesische Solaranlagenhersteller mittlerweile irgendwann anrufen werden bei den großen Silberproduzenten und sagen, hör mal zu, ich nehme dir 50.000, 100.000, vielleicht auch mehr Unzen pro Monat ab, aber was willst du dafür haben? Aber du musst mir die Lieferung garantieren und dann ist die Hölle los in dem Markt, weil dann heißt es Game Over für alle Manipulateure, für alle Papiertiger, die da unterwegs sind, die fliegen aus dem Markt raus, weil die interessiert dann keiner mehr. Dann wird es interessant und ich glaube, wir sind relativ nah dran an der Geschichte.
Wenn wir dieses große Defizit haben, also es ist ja quasi das Defizit zwischen jährlicher Produktion und jährlicher Nachfrage, hat denn irgendjemand Silber gebunkert und macht da ein großes Geschäft?
Also meine Informationen, ich hoffe, dass es nach wie vor stimmt oder dass ich da richtig bin, aber die letzte Info, wo ich habe, JP Morgan hat allein in ihren Vaults, also in ihren Tresoren in New York, 1,3 Milliarden Unzen Silber gebunkert. Und das seit bestimmt 20 Jahren schon. Und das zeigt mir eigentlich auch da, wo die Reise hingeht, weil JP Morgan hat sich da damit gehedged. Die sind ein ganz großer Spieler an der Comex, die sind ein ganz großer Spieler im Zertifikatemarkt. Also die haben das Zeug wirklich da liegen. Ansonsten sind die Lagerbestände schlichtweg jetzt abgeschmolzen. Das geht zum Beispiel alle Damen auch an, die gerne bei Zara einkaufen oder über die Inditex-Gruppe. Alle Labels, die dort mit RFID-Chips ausgestattet sind, das ist bedampftes Silber, nichts anderes. Und dieser Trend, die RFID-Chips einzusetzen, der ist weltweit dermaßen auf dem Vormarsch und da brauchen wir so viel Silber in Zukunft dafür. Das ist auch wieder so ein Nebenkriegsschauplatz, der aber jetzt auf einmal relevant wird. Und vielleicht auch eine Zahl dazu, die kommt mir jetzt gerade so in den Kopf geschossen. Die Vorhersage 2025 für die USA im Bau von Solarpanelen, die gehen davon aus, dass alleine die USA weit über 60 Millionen Unzen verbrauchen werden in Zukunft. Einfach so.
Okay.
Ja, und wir haben gerade gelernt, der Markt ist zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden groß. Da reden wir jetzt von einem Land. Ja, also es sind wirklich Dimensionen, die könnten bald sehr, sehr lustig werden. Speziell für die Anleger dann. Ja, da ist es natürlich dann toll, wenn ich eine produzierende Mine mein eigen nenne und Silber geht tatsächlich von heute 25, 26 auf die 39 als Beispiel. Ja, steigt um 50%. Meine Produktionskosten steigen nicht im gleichen Ausmaß. Und da liegt der Hebel drin letztendlich.
Das heißt, man kann auch mit Solar rechnen, ein Gigawatt Solar verbraucht so und so viel Silber.
Ja, also ein Gigawatt Solar, neueste Bauart, kommt jetzt ein bisschen drauf an, ob ich schwarze Zellen habe oder Anthrazitzellen. Ich habe auch neulich ein Angebot gekriegt von Hyundai. Da kann man sagen, so irgendwo zwischen 1,8 und 2,1 Millionen Unzen pro Gigawatt gehen da drauf. Wenn man jetzt aber weiß, dass die weltweit projektierte Leistung für die nächsten 2 Jahre irgendwo bei 1200 Gigawattstunden liegt, wo kommen denn diese 2 Milliarden Unzen her? Das würde mich schon interessieren. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also deswegen, das wird sehr, sehr spannend und das wird uns sehr, sehr schnell einholen. Also ich glaube, die nächsten 2 Jahre, die werden sehr, sehr extrem werden.
Dann könnte man sagen, da müssen wir halt Windräder bauen, wenn wir kein Silber für die Solarzellen haben.
Riesenidee. Ja, da brauche ich dann zum Beispiel Neodym, Praseodym, da brauche ich vor allen Dingen massiv Kupfer. Kupfer ist das nächste ganz heiße Thema.
Das war Teil 1 unseres Interviews mit Jochen Steiger. Ihr habt schon gemerkt, es ist gut investierte Zeit und deshalb haben wir uns entschieden, das Interview in zwei Teile aufzuteilen. In Teil 2 erfahrt ihr dann mehr über Kupfer, Nickel und Lithium.